Hallo zu meinem Vortrag heute. Ich muss gleich mal vorneweg sagen, für mich, jeder fängt mal an, trifft bei mir doppelt zu. Erstens, das ist mein erster Vortrag, den ich jemals gehalten habe oder halte. Und das ist das erste Projekt, was ich jemals irgendwie veröffentlicht habe oder beziehungsweise eine größere Menge an Leuten sich das Ganze angeguckt haben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich bringe das heute mal mit, weil das Ganze sicherlich vielleicht manche schon betroffen hat und ja, gewisserweise ja ein aktuelles Thema war und ist. Zu mir selber. Ich denke mal, die meisten kennen mich nicht. Mein Name ist Stefan Traub, ich bin relativ neu hier. Ich bin auch erst das zweite Mal hier auf der CLT. Und ich arbeite bei Audius und mit der Firma zusammen wurde quasi dieses Problem und dieses Projekt entwickelt. Das Problem, um das es heute geht, oder das alte Problem, um das es heute geht, ist im Prinzip diese, ich sage jetzt mal, Makroviren, die da kursiert sind seit 2015, die dazu geführt haben, dass halt Loki, Tesla, Crypto und wie sie alle heißen, auf den Windows-Systemen hauptsächlich angekommen sind, als E-Mail-Attachment, als Office-Dokument. Die Leute haben dann auf Makros aktivieren gedrückt und der Spaß ging los. Daraus entstand dieses ganze Projekt oder die ganze Idee, weil natürlich, wir betreiben mehrere Postfix-Systeme und natürlich haben wir auch gesagt, okay, halt, wir müssen da was tun, dass unsere Kunden nicht diese E-Mails bekommen. Also im Hergang haben wir unseren Postfix-Systemen im Prinzip Filter implementiert, die einfach sagen, wenn ein Office-Dokument kommt, das ein Makro oder das VBA-Code enthält, wird es einfach nicht zugestellt. Ist so dieses gängige Vorgehen, denke ich jetzt auch mal, und auch bekannt, dass auch vom BSI dann als Schnellmaßnahme mehr oder weniger rausgegeben wurde. Wir haben das dann implementiert und dachten, okay, jetzt ist im Prinzip die Kuh vom Eis und wir sind da safe und keiner kriegt mehr diese komischen E-Mails. Das Problem war bloß, dass ungefähr 4 Stunden später der Vertriebsleiter einer von unseren Kunden angerufen hat und hat gemeint, diese E-Mails kommen nicht mehr an. Und wir so, ja, welche E-Mails denn nicht? Ja, die Vertriebs-Excel-Listen. Und wir so, okay, komisch. Dann die Logs geguckt, okay, natürlich, XLS-Dokument, also ein Office-Dokument, wo ein Makro dran hing, dass irgendwelche Berechnungen innerhalb dieser Tabelle halt gemacht haben. Und der dann so, ja, er braucht es unbedingt und hin und her. Und haben wir gedacht, okay, das ist jetzt blöd. Auf einer Seite wollen wir diese Dokumente nicht haben, aber auf der anderen Seite brauchen wir sie natürlich auch wieder irgendwie, ja, dummerweise. Also war das dann so ein bisschen so dieser Zwiespalt zwischen, ich block alles, aber ich will dann doch nicht alles blocken und Whitelisting auf Absenderadressen ist irgendwie auch ein bisschen doof, weil die kann man natürlich faken. Ja. Zumal die Person nicht mal wusste, wer die Absender war. Da haben wir auch gefragt, ja, ist das eine Domain, wo die E-Mails herkommen? Hat er gemeint, nee, das kann auch ein Google-Mail-Account sein. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen blöd gewesen. Also habe ich mich mal hingesetzt und habe geguckt, okay, was passiert da eigentlich? Was ist dieses Makro-Virus-Thema eigentlich genau? Und habe mich da ein bisschen mal schlau gemacht, sage ich jetzt einfach mal so. Das Erste war so, ich habe eine Webseite gefunden, die so mal diese Sample-Rate zeigt. Das heißt, rechts oben sieht man es jetzt quasi in dem Fall war es Tesla-Crypt, einfach mal so ein, wie viele Samples am Tag an so einem Honeypot-System aufschlagen an Office-Makro, also Office-Dokumenten. Sagt, okay, ja, das ist schon eine ganz schöne Anzahl an verschiedenen Dokumenten, die da kommen. Deswegen auch das Problem, dass die Virenscanner das nicht schnell genug erkennen, weil halt die Varianz innerhalb von diesen Dokumenten sehr groß ist. Also mal so ein Dokument hergenommen. Und das sah dann ungefähr so aus. Und ich dachte so, oh, okay. Das hat kein Mensch von Hand geschrieben. Also wenn einer das von Hand schreibt, dann lebt er wahrscheinlich in der Matrix. Aber also es muss generiert sein, logischerweise. Ja. Das war die erste Annahme oder die erste Annahme von dem Code. Das nächste war, hier versucht offensichtlich einer was zu verschleiern. Also er versucht offensichtlich den Code, den er eigentlich ausführen möchte oder den er darstellen möchte, mit verschiedenen Funktionen, in dem Fall hier unten, man sieht es ganz klein, XOR, mit einer XOR-Verschlüsselung, Anführungszeichen, den Virenscanner dazu zu bekommen, quasi dieses Dokument nicht als Virus zu erkennen. Ja. Habe ich mir gedacht, okay, aber wer würde jetzt hier Copy-Paste machen und auf Ausführen drücken? Also ich glaube, keiner hier im Raum, weil es einfach nicht vertrauenswürdig ist im Prinzip. Ja. Ich gedacht, okay, schon mal ein guter Anhaltspunkt, es wird Verschleierungsfunktionen verwendet und es ist generierter Code und wie man sieht, mit verschiedenen Funktionen, die halt Chars zum Beispiel als Binaries casten. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie sieht denn jetzt eigentlich so ein legitimes Makro aus? Habe ich jetzt mal geguckt. Hier links sieht man es mal so einfach als Beispiel. Das ist einfach nur eine Datenbankverbindung, die da aufgebaut wird, irgendwelche Daten, die dann im Prinzip in die Excel-Tabelle gepostet werden. Und jetzt hier rechts sieht man wiederum, auch ist es im Prinzip ein reeller Malware-Code, wo auch wieder irgendwelche Char und Word und irgendwelche Verschleierungsmechanismen benutzt werden. gedacht, okay, das ist ja schon mal ein Ansatz, quasi auf solche Funktionen zu gucken, wenn die in einer gewissen Häufigkeit auftreten innerhalb von einem Dokument, dann könnte das beziehungsweise eine valide Annahme sein, ob das Dokument vertrauenswürdig ist oder nicht. Gut, wenn wir nochmal schlau gemacht, VBA, was ist das eigentlich im Detail, was kann das eigentlich alles und woher kommt dieses Problem? VBA, ich weiß nicht, ob Sie jeder kennt, ist im Prinzip diese Entwicklungsumgebung, also Virtual Basic Access heißt es ja ausgesprochen, für Microsoft, um verschiedene Dinge in Office-Dokumenten möglich zu machen, wie dein Aufrufen, Löschen, Bearbeiten, also sehr mächtig. Und das Allerwitzigste dabei ist, was jetzt relativ neu ist in Windows 10, gibt es einen sogenannten Ransomware-Schutz, könnte man es nennen. Es nennt sich Controlled Folder Access. Dieses Feature wurde von Microsoft implementiert, um genau dieses Verschlüsselungstrojaner-Problem zu adressieren. Das Problem dabei ist bloß, dass Microsoft so implementiert hat, dass man da Ordner angeben kann, wie zum Beispiel Dokumente, Bilder oder sowas, kann ich die Pfade angeben und sagen, das sind schützenswerte Ordner, die dürfen nur von getrusteten Applikationen dürfen nur zugreifen. Jetzt kann man erraten, was Word für eine Applikation ist, nämlich eine getrustete Applikation. Worin läuft dieser VBA-Code? In Word. Ergo bringt das Ganze gar nichts. Ja. Das wurde auch schon adressiert. Microsoft sagt, das wäre kein Security-Bug. Es wäre überhaupt nicht mal ein Bug. Ja. Also es ist irgendwie, da wo die Malware reinkommt, die Applikation, die quasi diese Malware initial startet, ist als getrustete Applikation gemappt oder aufgeführt. Bisschen blöd vielleicht. Wie gesagt, daraus stand durch diese Analyse, diese schnelle Analyse, ich habe da jetzt nicht irgendwie Deep Dive-mäßig da reingeguckt, weil ich auch kein Malware-Analyst bin, sondern einfach nur ein Administrator, der ein Problem hat und sagt, okay, wie löse ich das Problem? Und habe gesagt, wie gesagt, diese Verschleierungsfunktionen. Haben uns eine kleine Anforderungsliste geschrieben, das soll einfach sein. Ich will jetzt hier keinen Special Super Plugin für irgendeinen Amavis bauen oder für einen Spam Assassin oder sonst irgendwas, sondern wir wollten das so einfach wie möglich halten, dass quasi mehr oder weniger jeder oder nahezu jeder in der Lage ist, das relativ schnell zu implementieren, aber auch wieder rauszunehmen. Das nächste war, das Prämisse war, dass quasi das Ganze für Postfix gilt, also Postfix Sendmail. Für beides sollte es auf jeden Fall funktionieren, weil wir halt solche Systeme auch betreiben. Das Ganze sollte per TCP/IP oder via Socket sein, also nicht irgendwie, wie gesagt, irgendein Plugin, das irgendwo ineinander greift und sobald ich ein Amavis-D-Update bekomme, das irgendwie nicht mehr funktionieren sollte, sondern wir wollten eine harte Grenze haben, um einfach das sauber getrennt zu halten. Dann das Ganze in Python zu implementieren, war eine Vorgabe von mir selber, weil ich gesagt habe, hey, ich bin kein Programmierer, aber so mit diesem Python, das habe ich schon mal irgendwo gesehen und das kann ich so ein bisschen. Dann war natürlich auch noch die Vorgabe, ich muss die E-Mail lesen können, ich im Zweifel Aktionen vornehmen können, ich muss die einfach mit der Mail arbeiten können, ich muss das Attachment irgendwie extrahieren können. Also Zugriff auf die Mail brauche ich. Und das Allerwichtigste oder ein sehr wichtiger Punkt war, ich wollte qualifiziert rejecten. Das heißt quasi, ich will keinen Backscatter bauen, logischerweise, aber ich will auch den Gegenüber, weil ich im Zweifel eine relativ False-Positive-Rate habe, den Gegenüber sinnvoll informieren, dass er gerade eine E-Mail geschickt hat mit dem Office-Dokument, das jetzt nicht so vertrauenswürdig ist und er doch bitte andere Maßnahmen ergreifen soll, um diese E-Mail an uns zu senden. Natürlich, wenn es ein Spammer ist, der verwirft die Reject-Message normalerweise. Natürlich, man könnte jetzt hier sagen, man könnte jetzt gegen das System optimieren und so lange E-Mails hinschicken mit Office-Makros, bis kein Reject mehr kommt. Aber diesen Trade-off mussten wir irgendwie machen, weil wir mussten das Ganze Usability-mäßig einsetzen können. Unten sieht man so mal die grobe Auflistung. Ich habe einen Postfix links, ich habe diesen Filter, ich rejecte oder ich tue forwarden oder wie gesagt in die InQueue stecken und habe wieder einen Postfix. Eigentlich relativ einfache Aufgabe. Dann haben wir uns überlegt, okay, was an dem Postfix kann denn oder könnte denn diese Vorgaben erfüllen? Ich denke mal, viele, die sich im Postfix auskennen, kommen da relativ schnell auf diese Milder-Schnittstelle, die mir neu war, ehrlich gesagt. Ich kannte die zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe gedacht, okay, das klingt doch richtig gut. Ich habe da eine TCP-IP-Schnittstelle im besten Fall, ich kann die E-Mail bearbeiten, ich kann das Ganze Pre-Queue machen, klingt ja schon mal richtig gut. Ja. Das Ganze dann nochmal aufgeführt, ich kann das, wie gesagt, einfach implementieren, ich habe eine harte Schnittstelle, es ist standardisiert für einen Postfix, also jeder Postfix in der aktuelleren Version kann das Ganze, ich kann es Pre-Queue einsetzen, ich habe einen Wrapper, also ich habe einen Python-Wrapper gefunden dafür, nennt sich PyMill, durch manchen vielleicht auch schon ein Begriff, der relativ gut gepflegt und auch vom Stuart relativ straight implementiert wird. Ich hätte sogar die Möglichkeit, die E-Mail vorher zu manipulieren, bevor ich sie in die InQueue stecke. In dem Fall jetzt uninteressant für uns, aber die Möglichkeit wäre da, zum Beispiel das Attachment wegzunehmen und sagen, hey, die E-Mail trotzdem zuzustellen und sagen, hey, wir haben das Attachment entfernt, so wie es bei einem Virus normalerweise ja macht. Wie gesagt, die saubere Trennung. Das Ganze ist eigentlich relativ performant, weil ich kann das skalierbar aufbauen. Ich könnte ja theoretisch mir eine Art Load Balancer bauen, das auf zwei Systemen laufen lassen. Im TCP-IP-Schnittstelle bin ich da ja relativ flexibel. Und wie gesagt, ich habe Zugriff auf die Verbindungsinformationen und halt natürlich auch den Inhalt, also das Office-Dokument, das ich ja eigentlich haben möchte. Gut. Help me on a Postfix, der die E-Mails verwaltet, annimmt. Da habe ich den Milter, der mir im Prinzip diese Schnittstelle zur Verfügung stellt und das Attachment quasi zur Verfügung stellt. Jetzt fehlt mir natürlich noch das Wichtigste eigentlich, irgendwas, mit dem ich in das Office-Dokument reingucken kann, was nicht ganz trivial ist, weil es gibt zwei verschiedene Dokumententypen, Binary und XML-basierte Dokumententypen. Es gibt so eine RTF und so weiter, aber also eine Fülle an verschiedenen Dokumententypen. Ich muss den Code irgendwie bewerten. Ich muss irgendwie eine Bewertung schaffen, die ich vorhin ja schon, die Annahme, die ich vorhin getroffen habe, wenn ich auf verschiedene Verschleierungsfunktionen wie char oder auto-open oder es gibt mehrere Funktionen, die benutzt werden von so einem Malware-Entwickler, finde ich die Funktion, die muss ich irgendwie filtern. Also ich muss in den Code reingucken können. Und natürlich, ich muss es irgendwie verbinden. Ich muss irgendwie diesen Filtermechanismus, diesen Parser im Prinzip und diese Milter-Schnittstelle irgendwie auch verbinden. Genau. Wie filter ich jetzt eigentlich? Das war jetzt die Frage. Ich habe jetzt dieses Dokument, das Attachment halte ich in der Hand, okay. Wie gucke ich da jetzt rein? Wie filter ich? Gibt es ein relativ cooles Tool? Habe ich dann auch Google geguckt, weil ich ja kein Entwickler bin. Google ich ja erstmal, bevor ich was entwickle. Habe ich gegoogelt und dann kam ich im Prinzip auf diese OLA-Tools. Diese Tools sind von Philippe gebaut, die exakt das tun. Die machen im Prinzip nichts anderes wie Dokument öffnen, gucken, ob Makro dran ist. Wenn Makro dran ist, das extrahieren, wenn das extrahierte Makro den OLA, also den Code auf gewisse Funktionsdinge prüfen. Das Problem ist bloß, das Ganze war eigentlich als Command-Line-Tool gedacht, was natürlich in dem Fall mit der Milter-Schnittstelle würde zwar gehen, aber ja, wäre mehr gebastelt als funktional. Wie gesagt, die Auflistung. Wichtig war hier natürlich auch noch, was ich dann auch noch nicht wusste, es gibt VBA-Quellcode, klar, diese Makros, diese klassischen, aber es gibt auch noch DDE, also prinzipiell so wird verwendet für Serienbriefe und solche Sachen, das im Dokument quasi mehr oder weniger Code ausführt, was natürlich auch relativ gefährlich ist, weil dafür muss ich nicht unbedingt den Knopf Makros aktivieren drücken, sondern das kann im schlimmsten Fall schon beim Öffnen vom Dokument quasi passieren. Darauf filtert im Prinzip dieses OLA-Tools auch. Das Ganze ist in Python geschrieben, was natürlich super gut ist, weil ich habe meinen Milter, meinen PyMilter und ich habe jetzt noch eine Python-Klasse oder eine Funktion, die da drauf passt. Er bewertet das Makro, die Makro-Malware und wie gesagt, wird relativ gut gemaintained, weil wenn irgendein Malware-Entwickler, sind ja auch nicht blöd, ja, die kennen die Tools im Zweifel auch, die optimieren natürlich gegen diese Tools und dann muss man prinzipiell wieder hinterherlaufen. So, haben wir prinzipiell die vier ersten Schritte mit einfachen Googlen zusammengestückelt, sage ich jetzt mal. Die oberen Teile hatten wir schon, die unteren Teile habe ich mir quasi hergezogen aus anderen Projekten. Das Problem war jetzt bloß, habe ich diese verschiedenen Toolsets oder diese verschiedenen Tools, wie bringe ich die jetzt zusammen? Vor allem, dass das Ganze noch so funktioniert, dass ich das quasi laufen lasse und keine E-Mail verloren geht irgendwo. Ja. Das dann mehr oder weniger so zusammengeschraubt. Mal den Postfix hier links, das Milter-Interface mit TCP-IP-Schnittstelle in dem Fall, diesen PyMilter, der auf der LibMilter aufbaut. Davor im Prinzip, der mir dieses Attachment bereitstellt oder die E-Mail selber bereitstellt. Und dann habe ich im Prinzip nur Funktionen implementiert, den Parser selber, also der dieses Dokument bewertet. Aber natürlich auch, ich brauche einen ZIP-Walk, ich muss gucken, wenn ein ZIP im ZIP im ZIP und da ein Dokument drin ist, ist es dann auch prinzipiell ja zu prüfen. Ja. Ich muss dann quasi durch die ZIP-Archive iterieren. Ein Whitelisting brauche ich irgendwie ja schon, weil wenn ich ein False Positive habe und der andere gegenüber nicht in der Lage ist, zum Beispiel S-MIME zu machen oder ein verschlüsseltes ZIP, das soll es geben, zu bauen, dann muss ich halt irgendwie whitelisten. Ja. In der Form war es noch als Mail. Logger natürlich und ich habe noch eine Hashtable eingebaut, die im Prinzip schon gescannte Dokumente in eine Art Blacklist einträgt und das muss ja einfach, wenn sie nochmal kommen, weil so Spamwellen, da kommen tausendfach das gleiche Dokument, ich scanne es einmal, schreibe es auf die Blacklist, dann ist es quasi schon geparsed und im Prinzip wird sofort rejected. Und natürlich das Ganze noch mit der Konfiguration versehen, dass man das mehr oder weniger sauber konfigurieren kann, man kann dann die Reject-Message anpassen etc. Und das war's, unterm Strich. Ja. Für einen, der jetzt kein Entwickler ist, schon noch eine Herausforderung. Ja. Aber ich habe das so mal zusammengebaut und dachte, okay, jetzt habe ich mal was gebaut. Wie gut funktioniert das eigentlich? Weil das ist nämlich die spannendste Frage. Ich kann ja viel machen, aber woher weiß ich eigentlich, dass es funktioniert? Weil ich sehe ja nur das, was ich gefiltert habe. Was ich nicht filter, sehe ich ja nicht, weil ich es nicht filter. Ja. Und bin ich überhaupt schneller als ein normaler Malware-Scanner? Weil dann ist der Mehrwert natürlich irgendwie auch dahin. Ja? Weil wenn ich nicht mehr erkenne, dann brauche ich das Tool ja nicht. Und das ist halt für einen, der sich jetzt mit Malware oder mit dieser Entwicklung, sage ich jetzt mal, nicht auskennt, schon relativ schwierig. Man hat es vorhin beim Robert im Vortrag auch gehört. Woher kriege ich denn eine Zahl, die irgendwie aussagekräftig ist? Wenn ich 150 gescannt habe, ja, Sie als Beispiel, ich habe jetzt hier 151 Dateien erkannt, unterschiedliche Dateien erkannt, sind es alle oder habe ich vielleicht von 1000 nur 151 erkannt? Das kann man im Zweifel nur herausfinden, wenn man nachher in die Mailboxen reinguckt von den User oder, ja, und guckt, wie viele Dateien sind jetzt wirklich angekommen. Oder Spam-Assessen im Zweifel noch VBA blocken. Also, das, wie gesagt, das war die Herausforderung. Ich habe dann, bin dann hergegangen, habe dann quasi kriminelle Energie aufgewendet, habe dann mich selber in dieses ganze Thema noch eingearbeitet, dieses dynamische Generieren von VBA-Code und habe dann festgestellt, da gibt es echt viele coole Tools. Die sind sehr gut sogar, die sind so gut, dass es zeitweise noch ein bisschen Modifikationen dran treibt, die von normalen Virenscanner heute nicht erkannt werden. Man kann das sich mal hier angucken. Ich habe dann gedacht, okay, testen wir mal, was Google so treibt. Ja. Gucken wir mal, weil Google ist immer so ein bisschen, war mir gedacht, okay, wenn die das können, dann sind wir safe, dann quasi erkennen die das schon und haben da auch selber Mechanismen. Das habe ich mal gemacht, habe dann quasi links mal so aus dem ganz normalen, das war so ein Empire Framework, ist es raus, glaube ich, genau, ganz normalen Code genommen, habe das ins Dokument reingepackt, habe das eine E-Mail angehängt in Google Mail, hat er mir sofort gesagt, Virus erkannt. Ich so, okay, interessant. Habe einfach mal das Power und das Shell auseinandergesetzt, wieder angehängt und es tut. Also selbst Google treibt da so mehr oder weniger gutes Parsing von Dokumenten oder sie haben es einfach schon in irgendeinem Virenscanner als ein Pattern oder als Heuristik hinterlegt gehabt. Aber sobald ich, man sieht, sobald ich ein bisschen modifiziere, kommen da schon Virenscanner oder Erkennungssysteme schon relativ schnell aus dem Tritt und ich kann dann relativ gut, mit ein bisschen Aufwand, relativ gute Malware generieren. Ja. Man muss dazu sagen, wenn ich das Ganze dann noch in ein Word-Dokument verpacke, habe ich natürlich noch das richtig schöne Social Engineering-Plattform, wo ich dann so sagen muss, Sie müssen jetzt aktivieren oder der Malware-Schutz wird erst deaktiviert, wenn Sie auf Makro aktivieren drücken und solche Sachen. Also da kann man sehr kreativ werden. Ja. Also Google hat offensichtlich auch seine Probleme mit dem ganzen Thema. Ja. Auch noch weitere Mail-Provider, also ich will das nicht als einziges hier hinstellen, aber zu circa alle. Ja. Aber ich dachte, okay, so blöd ist die Idee ja gar nicht. Schickt mir das Ganze doch mal Richtung GitHub. Ja? Weil wenn man das öffentlich macht, dann kann das jeder sich mal angucken und dann kann da mal einer drauf gucken, der vielleicht ein bisschen mehr eine Ahnung davon hat als ich. Weil ich habe das jetzt als Nicht-Entwickler mehr oder weniger zusammengesteckt. Es ja? war funktional und ich habe dann gedacht, okay, irgendwie funktioniert es ja dann doch. Also habe ich das Ganze auf GitHub geschoben als mein erstes großes Projekt. Da gibt es ja so ein paar Fallstricke auch. Wie, was ist ein Release, Fork und so weiter, wenn man mit Git noch nie zu tun hatte. Ist sicherlich GitHub eine gute Plattform, aber ich war trotzdem noch relativ, würde ich sagen, überfordert, aber ich war beschäftigt damit. Ja. Ich habe dann auch dem Philippe, in dem Fall hier rechts, eine Message geschickt auf Twitter und habe gesagt, hey du, ich habe das gebaut, guck dir das mal an. Das hat natürlich er gemacht, er hat es gleich gepostet und gesagt, wow, cool, da hat irgendwann noch was gebastelt, guckt euch das mal an. Ja, und dann hatte ich halt zig Anfragen und ich so, wow, Issue, wie funktioniert das und so weiter. Also, ja, es war so die Frage, war das jetzt schlau, auf GitHub zu gehen? Aber hinterher habe ich mir dann gesagt, hey, lieber was schneller rauspushen, vor allem wenn es so ein aktuelles Thema war und das sich Leute vielleicht benutzen können oder es den Leuten sogar hilft, warum nicht, ja. Natürlich dokumentieren, das macht der Entwickler sehr ungern, ich natürlich auch irgendwie. Und das sollte man natürlich tun, wenn man was auf GitHub hochlädt, sollte man natürlich erzählen, was man denn da eigentlich tut, ja. Und wie gesagt, eigentlich war es ein Kellerprojekt, sage ich jetzt mal. Es war eigentlich ein Projekt, das ich zusammengecodet habe und eigentlich nie gedacht habe, dass das Ganze mehr oder weniger so eine Öffentlichkeit erreicht, ja, sage ich jetzt mal. Dadurch ist das Ganze natürlich vom Code-Style her, sage ich jetzt mal, und vom Verwaltung anfänglich etwas unstrukturiert gewesen, sage ich jetzt mal. Aber das Ganze soll ein bisschen weitergehen. Ich bin da noch dran, das weiterzubauen. Was jetzt zum Beispiel das nächste große Thema ist, was ich habe es vorhin aufgelistet als Mail-Whitelisting. Das ist natürlich total blöd. Wenn ich auf Mail-Adressen whiteliste, das ist natürlich irgendwie Sender oder Empfänger, ist eigentlich egal. Ich kann das fälschen. Ja. Das Protokoll gibt es einfach nicht her. Ich kann da alles Mögliche eintragen. Also habe ich mir gedacht, hey, mit dem Robert zusammen, wir gehen da auf den VBA-Code. Wir tun quasi VBA-Code hashen. Und den quasi dann whitelisten. Die Idee ist eigentlich relativ gut. Das Problem dabei ist bloß, dass dieser Code sich im Zweifel automatisiert verändert. Also ich habe das mal überprüft und geguckt, was da Microsoft im Hintergrund treibt. Und wenn der ja nur ein Komma oder ein Leerzeichen oder irgendwelche Verschiebungen, Absätze oder sonstiges reinkommen, dann passt der Hash-Wert ja nicht mehr. Das ist ja die Aufgabe des Hashes, quasi kleine Änderung, große Änderung im Hash. Ja. Also es funktioniert aber soweit, aber das ist auch so ein Thema, dass ich, wo ich vielleicht Unterstützung oder wo ich Unterstützung brauche, wo einfach mal einer, wo einer sagt, hey, wie kann ich denn einen Text hashen, ja, vielleicht irgendwie Leerzeichen entfernen, Absätze entfernen und dann erst den Hash generieren oder sowas. Wie gesagt, das ist noch so ein offener Punkt. Ich habe das jetzt mal so grob implementiert, das funktioniert soweit auch. Das Problem ist halt immer nur, wie gut funktioniert es. Ich kann das mit meinen 15 Testfiles testen, aber halt funktioniert das auch überall. Ja. Nächstes ist Punkt Tests. Ich natürlich als Nicht-Entwickler hat von Unit-Tests oder Regression-Tests oder von Blackbox, Whitebox-Tests etc. noch nie was gehört. Cryegen für Test-Frameworks. Ich habe da mal was ausprobiert, aber das war dann quasi so ein Moloch und ich so, wow, okay, das ist dann doch nicht so einfach. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich jetzt angehen will, weil das Ganze natürlich by hand getestet wird aktuell. Ich gucke quasi jede Funktion mehr oder weniger von Hand nochmal durchtesten, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Bessere Security innerhalb vom Milder selber, also quasi, dass der selber nicht einen zum Security Bug wird, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil ich öffne immerhin Dokumente, ich tue die extrahieren, ich entpacke die, ich arbeite da viel mit auf File-Ebene. Ja, da ist ein bisschen komisch. Ja. Und natürlich auch mit Python 3 ist auch so ein Thema. Ich habe das blöderweise in 2 schreiben müssen, weil manche Funktionen, die ich benutzt habe, von diesen OLE-VBA noch in 2 geschrieben waren. Deswegen musste ich ursprünglich bei 2 starten, aber jetzt die Migration zu 3. Ja, muss ich auch noch machen. Als jemand, der das noch nie gemacht hat, ja, mal gucken. Also, wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt eine Demo machen, aber ich glaube, aus Zeitgründen mache ich es vielleicht hinterher. Ich würde es ans Ende machen, weil ich jetzt eigentlich zum Hauptpunkt kommen wollte, den Mehrwert. Also wirklich die Beschreibung, ob das Ganze, das, wie ich das bearbeite, einen Mehrwert bietet für den Fall, dass ich quasi Makros mehr oder weniger zulassen will, aber nur die zulassen will, die ich vertrauenswürdig finde. Ja. Das hier noch in der Übersicht, so sieht es dann in der Implementierung unterm Strich aus. Ich habe vorhin den Postfix, der filtert natürlich schon Reverse DNS Lookup, SPL etc., diese ganzen Klassiker, die man grundsätzlich ja machen muss oder macht. Ja. Dann habe ich die AmavisD-Stufe, die auch als Milter implementiert wurde bei uns. Ich habe darunter einen Klammer-V und ich habe noch einen Avira, also einen kommerziellen Virenscanner. Also wirklich einen mit Sandbox bzw. mit Cloud-Testing etc. Also relativ neu. Und dann habe ich noch hinten dran als letzte Instanz, das haben wir absichtlich so gemacht, dass der Makromilter nur im Zweifel, wenn es wirklich nicht mehr geht, da eingreift und die letzten, wie man es hier unten sieht, 0,4% mehr oder weniger von dem ganzen Traffic rausfiltert. Das ist jetzt unten, man sieht es hier unten, ich sage es ganz vorsichtig, diese Zahlen, das sind Richtwerte, weil man muss es ja immer sehen, kein E-Mail-Traffic ist gleich, jeder hat andere E-Mails, andere User, andere Umgebungen, deswegen, es gilt jetzt hier in dem Fall nur für mein oder für unser System. Und man sieht hier vorne 96%, also das meiste fällt vorne weg, das ist, denke ich mal, normal. Dann die 3,6%, das ist hauptsächlich dem AmavisD geschuldet, der einfach auf File-Magix geht, beziehungsweise auf Dateiendungen, auf gut Deutsch. Das ist sicherlich auch, da fällt viel, viel weg. Und dann haben aber noch 0,4% der Mails, die durchgekommen sind, ja, die wurde von dem Makromilter erkannt. Das heißt, im Umkehrschluss, dass der Avira und der Klammer-V diese 0,4% nicht erkannt haben. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr vorsichtige Aussage, weil das gilt nicht für jeden oder für jede Umgebung. Ja. Aber dadurch habe ich gemerkt, aus einem gewissen Mess, weil ich sage, okay, ich messe mal nach, was bringt mir das Ganze, dann dachte ich, okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht, ja. Immerhin mal 0,4%. Ob die wirklich zugestellt worden wären, ja, sei mal dahingestellt, weil das Spam-Assessment sieht man jetzt hier hinten, der Post-Queue kommt bei uns, der hätte vielleicht das als Spam getaggt. Ja. Also, wie gesagt, nur als vorsichtige Richtwerte das Ganze zu sehen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, das Ganze muss man relativ kritisch betrachten, weil ich kann jetzt nicht behaupten, dass jetzt, wenn ich das implementiere bei meinen Mail-Servern, die ein paar Millionen E-Mails im Monat verarbeiten, dass es jetzt für die ganze Welt gilt. Ja. Das ist einfach eine Annahme, die man nicht so treffen kann. Deswegen muss man das auch ein bisschen kritisch betrachten. Ja. Wie gesagt, Darstellung eines Einzelfalls. Es sollte ein Workaround sein. Die ursprüngliche Idee dahinter war, oder die ursprüngliche Intention, das Ganze zu starten, war eigentlich, hey, dieses VBA-Makro-Zeugs, das muss sterben. Ja, das hat einfach nichts mehr in der aktuellen Welt zu suchen. Ich habe mich da mit ein paar Professoren von ein paar Universitäten zu dem Thema unterhalten. Ich habe mich da auch mit ein paar Leuten in Unternehmen unterhalten. Ja, wir haben das schon noch im Einsatz, kam dann immer der Grundtonus. Und ja, macht ihr neue Sachen auch damit? Ja, also wir haben jetzt im letzten Jahr schon wieder ein neues Notenspiegel-Berechnungs-Excel-Sheet draus gebaut. Ich so, okay. Die meisten, muss man dazu sagen, gehen die nach außen. Also die werden immer intern in der Firma benutzt. Aber viele, wie jetzt auch dieses Beispiel am Anfang, das ich angeführt habe, dieses Vertriebsdokument, ich habe das auch bei einem anderen Kunden gehabt, der hat auch ein Excel-Sheet an tausende Leute geschickt, ja, mit einem Makro dran. Da denke ich mir auch so, ja, so kann ich die Leute halt irgendwie auch nicht trainieren. Weil das ist, wie man vorhin beim Cornelius auch gemerkt hat, ich will die Leute nicht dazu bringen, dass sie auf Makros aktivieren drücken. Das sollen sie einfach nie tun. Ja, aber dann müssen sie es doch ab und zu mal tun. Und dann bin ich halt irgendwie wieder in diesem Zwiespalt zwischen, ich will es nicht haben, aber ich muss es haben. Ja. Und genau das ist der Ansatz, den ich hier habe, oder den ich hier verfolgt habe. Ich habe ein Tool entwickelt, das im Prinzip diese Unterscheidung mehr oder weniger gut und vor allem in einer gewissen Tiefe macht. Also ich whiteliste am Ende ja auf den VBA-Code selber und nicht auf das Dokument oder auf eine Dateiname oder auf eine Mailadresse oder sowas, sondern wirklich auf den Code. Und sobald irgendeiner dieser Code bearbeitet, verändert, da Malware sogar anhängt, geht es schon nicht mehr durch, weil der Hashwert sich natürlich ändert. Und was ich auch stark gemerkt habe, ich habe mich damit auch mit Leuten, mit Malware-Analysten unterhalten und mit Leuten, die sich da ein bisschen auseinandergesetzt haben, die sagen, ja, wir haben da super coole Tools, die sind Cloud-based und die machen dann irgendwelche Magic in der Cloud und tun damit irgendwelchen VMs, die sie hochfahren, dieses Attachment quasi ausführen und gucken, was passiert. Da haben wir so gedacht, okay, wie viele Attachments oder wie viele Doc-Dokumente kriegt denn so ein normalsterbliche Firma mit 1000 Mitarbeitern am Tag von extern, das können schon ein paar sein. Also im Prinzip müssten sie ja jedes Dokument, das sie bekommen, einmal in diese Cloud schicken, ausführen und dann gucken, ob das ganze Malware enthält oder nicht. Vor allem, wie gesagt, wenn man es auf den Hinblick auf dieses DDE zieht, weil das ist nicht Makrocode, sondern das ist wirklich im Dokument selber. Klar, es gibt da verschiedene Ansätze, das auch vorzufiltern etc., aber wie gesagt, Unterschied zwischen Theorie und Realität. Das Problem ist, ein kleiner Postfix-Administrator, der hat jetzt nicht das Geld, die Zeit, sich jetzt damit zu beschäftigen und mal kurz eine neue Malware-Solution einzuführen, die jetzt irgendwie Cloud-basiert ist und irgendwelche Subscription, die ich da für teuer Geld kaufen muss, um diesen Cloud-Service benutzen zu können, machen zu können. Und wie man es vorhin gesehen hat, Avira macht das auch in unserem Fall, erkennt aber auch nicht alles, ja. Weil die Malware-Entwickler auch nicht blöd sind. Natürlich, was ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wo ich mir eigentlich erst hinterher, wo ich es gemacht habe, Gedanken gemacht habe, Datenschutz und Benutzbarkeit. Ich habe das mal so als Dreieck dargestellt. Ich ziehe ganz stark an der Sicherheit. Also ich versuche jetzt hier in diesen ganzen Mailverkehr eine höhere Sicherheit einzuführen. Aber der Datenschutz geht natürlich ein bisschen flöten, weil ich gucke ja in das Dokument rein. Ich extrahiere sogar das Attachment. Ich gucke sogar in den Text ja prinzipiell rein. Also man muss da ein bisschen gucken, ob das so datenschutztechnisch noch alles so valide ist, auch im Hinblick auf einen Mail-Provider, wenn ich das für andere tue. Wenn ich das für mich selber tue, für mein Unternehmen tue, kann ich das ja noch irgendwie in diese Policies oder irgendwas reinschreiben und sagen, hey, wir scannen die E-Mails, du darfst nur geschäftliche E-Mails darüber verschicken, so dieser Klassiker. Wenn ich das natürlich für andere tue, wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Und natürlich die Benutzbarkeit. Ja, ich habe natürlich jetzt häufiger den Fall, oder ich könnte häufiger den Fall haben, dass irgendeiner in diesem Use Case ein Makro, das nach extern geht, das wieder reinkommt, das dann rejected wird, das ich erst whitelisten muss. Ja, das führt natürlich zu einem gewissen Support-Mehraufwand, sage ich jetzt mal. Automatisierung ist da halt nicht möglich in dem Sinne, sondern ich muss wirklich von Hand an diesen Hashwert, den ich im Logfile quasi ablege, nehmen und den sagen, okay, den packe ich jetzt auf die Whitelist. Eigentlich der klassische Whitelist-Ansatz bei dem Mailverkehr. Aber wie gesagt, die Benutzbarkeit sinkt halt dadurch, weil der Gegenüber im Zweifel dann eine Reject-Message bekommt. Ein viel wichtigeres Thema bezüglich dem Mehrwert ist das mehr oder weniger eigentlich ein recht aktuelles Thema. Die Bundesregierung wurde gehackt. Ich habe das mal absichtlich so reingeschrieben. Basiert nicht ganz auf diesem Angriffsvektor. Die letzten Tage kam das ja raus, dass es irgendwie über so eine Social Trainingsplattform irgendwie reinkam, das ganze Thema. Aber so weit hergeholt ist es eigentlich nicht. Ja, man sieht es hier rechts, das ist von Security Insider, haben das darauf dann von Proofpoint, hat das einer geschrieben. Und er hat sehr häufig diesen Angriffsvektor gesehen, dass zum Beispiel heute, also wenn es irgendeiner weiß, ich zum Beispiel halt trage heute einen Vortrag vor, schickt mir irgendeiner mit einer gefakten E-Mail-Adresse eine Mail, wo eine Excel-Datei drin hängt, wo Makros drin sind und dann steht drauf, ja, hier für die CLT musst du mal kurz dein Timetable irgendwie bestätigen, dazu musst du auch Makros aktivieren, ja. Und ich sage mal, für den unbedarften Normalsterblichen, der sagt, boah, das ist valide, okay, ich halte ja einen Vortrag, die Absenderadresse ist okay, das Ganze ist vielleicht noch irgendwie Corporate Identity, also irgendwie blau und gelb und super schön. Ich würde nicht darauf wetten, dass es keiner ausführt. Also wenn das wirklich, weil ich halt durch das Dokument oder durch diese Darstellung von dem Dokument, dass es ja eine vertraute Umgebung ist für manche Leute, kann ich da sehr, sehr gut gezielte Angriffe fahren. Und wenn ich den Code, den VBA-Code sehr speziell kreiere und nur für einen gewissen Teil, dann kriegt das auch kein Virenscanner mit. Ja. Also das ist wirklich ein Thema, wo man sich auf jeden Fall Gedanken drum machen kann. Ich, wie gesagt, basiere nicht auf irgendwelchen, also mit dem Makromilde basiere ich auf keinen Heuristik-Datenbanken oder irgendwelchen Malware-Analysen, die jetzt irgendwo gemacht werden, dann auch zu mir per Update gepusht werden, sondern ich tue einfach nur ganz stupide den Code sehen und wenn der nicht vertrauenswürdig, mir nicht vertrauenswürdig aussieht, fliegt der einfach raus. Ja. Das ist meiner Ansicht nach eine valide Vorgehensweise und das würde da später nicht passieren. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Eventkalender kriegen würde, dann würde der Makromilde reingucken, sehen, boah, da versucht irgendwie komische Funktionen aufzurufen, irgendwie Open, PowerShell und so weiter und so weiter. Fliegt weg. Ja. Ob das dann valide war oder nicht, das ist wie gesagt dieser Benutzbarkeitsdefizit. Das kann natürlich valide sein, da muss ich es halt whitelisten. Aber grundlegend mitigiere ich dadurch diesen Angriffsvektor. Und wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass es bei der Bundesregierung keine Makro-Office-Dokumente gibt. Sollten Sie mal Linux benutzen, ne? Hätten Sie das Problem nicht. Frage natürlich von meiner Seite aus war dann, was tun denn eigentlich andere? Ja, bin ich jetzt der Einzige in diesem Bereich, der jetzt da diese Idee hatte? Ja? Das konnte ich irgendwie nicht ganz fassen, weil ich einfach kein Entwickler war und da in dem ganzen Umfeld nicht zu Hause war und bin, oder ja, bin mittlerweile schon. Deswegen war das für mich sehr schwierig. Und klar, es gibt Plugins für Spam Assessment am Avis, da kann ich, wie gesagt, diesen Makrocode komplett deaktivieren. Aber dann habe ich halt das Problem, dass ich halt keine E-Mails mehr bekomme und ich kann die auch nicht whitelisten. Ja. Ich kann nicht whitelisten auf Makrobasis, sag ich mal. Das kann ich halt mit Spam Assessment und AWS New meiner Ansicht nach oder meines Wissens nicht. Vielleicht kann man es und ich weiß es noch nicht. Das ist zum Beispiel eine Frage. Und jetzt zurückzukommen ein bisschen auf das Thema bezüglich Google. Ja. Ist es überhaupt die Aufgabe eines Mail-Dienstleisters für seine Kunden so im Detail die E-Mails zu filtern? Oder sagt er, ich mache das hier best effort, ich mache einfach nur das, was ich so kann, lasse das durch meine 4-5 Virenscanner durchlaufen und wenn halt was durchkommt, ist das ja nicht mein Problem. Ja. Wäre eine valide Vorgehensweise, weil der schreibt halt in seine AGBs rein, wenn du dir ein Virus oder einen Malware reinziehst bei mir über meinen Mail-Service, dann hast du halt Pech. Ja. Auch so eine Vorgehensweise bzw. eine Idee. Natürlich signieren, verschlüsseln, die Klassiker mehr oder weniger, dadurch wird alles besser. Das sehe ich ein bisschen kritischer, weil wenn ich zum Beispiel verschlüssel, so ein Malware-Entwickler kann ja auch verschlüsseln und ich kann vor allem nicht mehr reingucken. Ja. Signieren wäre da schon ein bisschen bessere Antwort drauf, dass ich sage, okay, ich signiere jede E-Mail. Aber ich denke mal, viele werden das Problem beim normalen Endanwender S/MIME dem beizubringen, wie man S/MIME benutzt. Das ist vor allem im Outlook, also im Windows-Umfeld, ja, kann eine Herausforderung sein, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Und das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Vielleicht kriegt man dann noch die kurze Demo, wie das dann ungefähr im Use Case aussieht. Ich weiß, ich hatte irgendeine Fragen zu dem ganzen Thema oder Anregungen, Bemerkungen.
Wolltest du jetzt noch Antworten zu deiner Frage von der letzten Folie haben? Wir haben jetzt eigentlich noch Zeit, da noch zwei, drei Sachen einzusammeln. Und dann kannst du gerne auch noch die Demo-Sache machen.
Genau.
Der Ansatz, die Elemente, die in dem Skript vorhanden sind, um eventuell maliziöses Verhalten zu detektieren, sind natürlich zielgerichteter, weil du dann ja auch die modifizierten Varianten besser detektieren kannst. Weil das ist in der Regel der Fall, dass heutzutage Schadsoftware in, wie will ich sagen, permutierter Weise auf dich einströmt irgendwie. Wenn du WannaCry-Payload bekommst, kriegst du innerhalb von Stunden tonnenweise unterschiedliche Hashes vom gleichen File.
Genau. Das ist mir auch aufgefallen, wie
und
gesagt.
Und bei einem E-Mail-Attachment selber hast du den gleichen Payload, es unterscheidet sich die Dateigröße, der Inhalt unterscheidet sich nur wahrscheinlich. Also ich habe noch nicht alle Malware der letzten Woche mal dechiffriert, aber der Absender ist der gleiche, aber die Malware schaut unterschiedlich aus, von außen zumindest. Und du musstest halt auf Merkmale des jeweiligen Codes ausgehen. Auf deine Frage, ob es denn überhaupt dem Mail-Anbieter obliegt, dich in der Sicherheit zu wiegen, hängt davon ab, in welcher Rolle der Mail-Anbieter agiert. Ob er innerhalb der gleichen Firma für dich Mail-Anbieter ist, dann ist das vielleicht schon sinnvoll, weil du ja am Perimeter entscheidest, ob da was rein darf oder nicht. Bei einem großen Mail-Anbieter, wo du quasi ein Public-Mailbox-Verfahren hast, steht das natürlich auf einem ganz anderen Papier, weil das ist nicht das Geschäftskonzept, dich da eventuell zu schützen.
Ich sage ja, das war so eine Frage, die ich da mir gestellt habe, okay, ist es überhaupt, weil aus meinem Kontext heraus ist es halt so, wir sind Dienstleister, die im Zweifel Postfix-Systeme für andere Kunden, in dem Fall andere Personen, betreibt. Und dann sind wir eine Art Mail-Dienstleister. Ist es überhaupt unsere Aufgabe, das zu tun? Oder ist es einfach nur, ja, wie gesagt, das war so eine Grundfrage, die ich mir da gestellt habe, das ist vollkommen richtig. Klar, wenn ich eine Google-Mail, dann sagt Google, ja, du kriegst Mails und das war's. Also, ob das jetzt wir sind oder nicht, das ist im Zweifel uns wurscht. Ja, weil ich auch keine Handhabe habe. Es steht ja nirgends, dass sie das machen müssen oder mich schützen müssen.
Ja, ich finde es schon mal ziemlich cool, dass du so einen Teil da gebaut hast. Und ich finde, der Aufwand ist immer rechtfertigt. Schon eine verhinderte Makrovirus-E-Mail ist schon super. Wir hatten das so einen Fall, wenn da was verschlüsselt ist, ist immer scheiße. Also schon eine verhinderte Schad-E-Mail ist schon super.
Na.
Schon dafür lohnt sich das, der Aufwand.
Ja, also erstmal auch von mir das Lob. Ich will sitzen. Ist eine super Sache. Die Herausforderung, dass man, wenn man jetzt so einen Mailfilter schreibt, egal was der macht, ob der Attachment scannt oder was auch immer, dass man da auch False Positives hat, die dann im Support mit auflaufen, das ist normal, das gibt es immer. Erstmal komplett richtig, dass das Pre-Queue passiert, dass also der Sender direkt die E-Mail zurückbekommt und weiß, also wirklich weiß, dass die gar nicht zugestellt werden konnte und nicht irgendwo im Spam-Assessment dann versackt und dann nur im Spam-Filter landet oder so. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du in dem Rückgabewert von Postfix einen Link reintust, wo man sagen kann, hey, das ist ein False Positive und dann kommt der in irgendeinem Web-Frontend raus, wo du dann diesen Hash gleich noch mit zuordnen kannst und dann sozusagen das Whitelisting klicken könntest, hättest du deinen Supportaufwand sehr stark reduziert, du würdest trotzdem moderieren, dass kein Spammer sich selbst whitelisten kann. Du würdest vielleicht ein paar Kontextdaten, die im Datenschutz noch irgendwie verkraftbar sind, damit anzeigen, dass du entscheiden kannst, ob das jetzt quasi legitim war, weil du machst dasselbe ja auch, nur halt ein bisschen manuell. Du gehst in den Log rein, suchst einen Hash raus, aber die Entscheidung ist ja dieselbe. Also das wäre eine Möglichkeit, da sozusagen den Supportaufwand geringer zu halten. Und ja, das wollte ich nur sagen. Also Diesen Feedback-Loop hast du zwangsweise, wenn du Mail filterst, dass du False Positives irgendwie behandeln musst.
Ja, stimmt, die Idee ist gar nicht so verkehrt. Das ist mal quasi in der Reject-Message, ich mehr oder weniger dem User die Möglichkeit bietet, wenn ich es richtig verstanden habe, Möglichkeit bietet über den Link mehr oder weniger dieses, müsste da so ein bisschen einen Freigabeprozess draus rumbauen, würde ich sagen, weil sonst könnte ja ein Malware-Entwickler den Reject-Message auswerten und das quasi, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber. Die Idee ist gut, ja, das stimmt, weil das ist schon ein bisschen gerade mein Problem, ist das irgendwie, du musst der Copy, den Cache-Wert da rausholen aus dem Log-File, dann in diese Whitelist eintragen, ist halt nicht so schön. Aber das ist eine gute Idee, stimmt. Ja. Schreibe ich mir auf. Gut, keine Fragen mehr sind. Ich kann das auch noch kurz zeigen, wenn es gewollt ist. Also vielen Dank. Ich würde mich auch noch bedanken beim Robert und beim Peter für das Ganze, weil die mir das quasi mehr oder weniger beigebracht haben und mich da quasi mehr oder weniger großgezogen haben, das Thema anzugehen. Ich versuche das jetzt einfach mal hier. Können jetzt hier einfach nur kurz. Machen wir doch ein bisschen Schleichwerbung. gucken, was die Jungs da vielleicht andere Dinge treiben. Passen. Ich nehme mal mein Testsystem, ja, das ich quasi dafür benutze, um so mehr oder weniger Honeypot-mäßig alle möglichen Daten mal zu sammeln. Das ist auch relativ gut bespammt. Keine Datei einfügen. Ich nehme jetzt mal wirklich eine valide Malware. Die funktioniert auch, also ich kann ich gerne auch noch zeigen. Schick die mal los. Also halt. Genau, und ja, wie zu erwarten war, bekomme ich eine Reject-Message und hier kommt dann quasi mehr oder weniger die Nachricht. So, sieht das nicht so gut? So, kann man es lesen? So. Ganz normal, wie man es kennt, eine Reject-Message, wo dann im Zweifel auch ein End-User was mit anfangen kann, weil mittlerweile, glaube ich, kennt jeder Office und Makro, das kriegt einer schon noch zusammen und weiß, ich habe gerade ein Dokument losgeschickt, da kann der Support-Mitarbeiter auch was anfangen und weiß, okay, woran hängt es. Wie gesagt, vorhin habe ich es auch schon erwähnt, man könnte jetzt dagegen optimieren, ein Malware-Entwickler könnte jetzt gegen mein System Malware schicken und irgendwann mal, bis halt kein Reject-Message mit Makro im Inhalt oder wie auch immer kommt, dann hätte er es geschafft. Obwohl ich meiner Ansicht nach bis jetzt noch kein einziges Dokument hatte, das nicht erkannt wurde. Es wird halt, die Tendenz ist ja immer da, zu viel zu erkennen, im Zweifel. Ja. Genau. Jo. Wenn es jemand interessiert, ich bin am Fedora-Stand, heute Morgen auf jeden Fall. Und wenn jemand noch da mehr Informationen haben will, ich würde es gut finden oder ich würde es cool finden, wenn jemand mal drüber gucken könnte. Der Code ist definitiv nicht schön. Also Code-Style ist definitiv auch nicht meine Stärke, aber wie gesagt, ich bin kein Entwickler. Ja. Wenn da jemand drüber gucken will und das komplett irgendwie mal neu aufbauen will, bin ich da nicht böse drüber. Ja. Und ein bisschen weiterentwickeln kann man es auch noch. Also man kann da noch sehr, sehr viel tun. Ja. Bitte? Ja. Ich kann das hier nochmal kurz auflegen. In dem Fall hier GitHub und mein Kürzel. Genau. Da ist das zu finden. Oh, man kann einfach bei GitHub, bei Makromilters gibt nur einen, suchen und dann finden wir es recht fix. Genau, das war es von meiner Seite. Was ich noch sagen wollte, wenn jemand auch so ein Projekt macht, ich habe das wieder bemerkt, weil ich, viele Leute machen ja Code, schreiben solche Code-Sachen für sich selber und sagen, hey, voll cool, ich habe da so ein Problem, ich will das Problem mit einem Code oder mit einem Stück Software oder was auch immer, mit einer Konfiguration lösen. Macht das aber nicht public. Also tut das nicht auf GitHub hochladen. Ich habe das jetzt schon dreimal gehabt, wo ich einen anderen Blogartikel geschrieben habe, in einer epischen Länge über ein Thema, hat dann gesagt, er hat ein Tool entwickelt, das Tool aber halt nirgends veröffentlicht. Und dann habe ich ihn angeschrieben, so, hey, willst du das nicht mal auf GitHub hochladen? Ah ja, die Idee ist gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, weil dann wird es öffentlich und es ist nicht so schön und bla und bla. Ich sage, hey, mach es doch einfach öffentlich, dann kann jemand drauf gucken und das weiterentwickeln im Zweifel und kann deine Idee quasi weitertragen. So, das war auch die Intention, warum ich das gemacht habe, ja. Obwohl ich eigentlich kein Entwickler bin und genau wusste, wenn ich das hochlade, sagen viele Leute, wow, was ist denn das? Ja. Aber mittlerweile, es wird besser. Ja. Mittlerweile verstehe ich auch, dass mit diesem Typen in Python, was ja nicht so ganz einfach ist manchmal. Gut. Wir sind früher fertig.
Alles gut. Gibt es noch Fragen? Ja, alles klar.